Und selbst dann, wenn die Leute für die eigene Organisation nur das Beste wollen, selbst dann zeigen sie Widerstand. Und das liegt daran, das verstehen ganz viele Geschäftsführungen nicht, und das liegt einfach daran, dass dieser angebaute soziale Identität, war das jetzt schlecht oder doof oder schlimm, was wir früher gemacht haben, das überschreibt. Und da gibt es aber Möglichkeiten, wie man das durch relativ einfache Maßnahmen überwinden kann, wie man das besser moderieren kann und wie man auch so einen Change-Prozess besser begleiten kann.
Lieber Ralf, willkommen zurück. Das ist mir eine Freude. Das sind ja Menschen, wo man ebenso sich wirklich freut zu sehen und nicht nur zu lesen.
Ebenso.
Geht's dir gut?
Ja. Viel los.
Bereit fürs Leben?
Macht Spaß.
Ja. Ja. Stell dir vor, du würdest jetzt sagen, es ist so wenig los, dass dir langweilig ist.
Ja. Das wäre doof.
Ja. Nein, ich freue mich, dass wir uns wieder austauschen können. Diesmal würde ich vorschlagen, folge ich deinem Ratschlag und wir sprechen über die Transformation.
Sehr gerne, finde ich gut.
Zum Einstieg würde ich... ich wollte nur zum Einstieg mit einem sehr, sehr bekannten Satz beginnen. Rund 70% der Transformation scheitern. Das findest du fast in jedem Artikel, der zu diesem Thema etwas schreibt. Wenn man sich mit der evidenzbasierten Forschung beschäftigt und auch mit deinen Beiträgen, stellt man fest, das ist vielleicht Quatsch. Wenn 70% nicht scheitern, wie viel Prozent sind erfolgreich?
Ja, das ist halt total schwer zu messen, ne? Du willst, keine Ahnung, SAP einführen. Ab wann ist so eine Einführung erfolgreich und wann nicht? Das ist ja kein binärer Zustand. Ja? Also irgendwann wird wahrscheinlich SAP da sein. Wenn es nicht da ist, dann ist es klar gescheitert. Aber wie hoch sind die Kosten? Ja? Wie stark ist es explodiert? Was sagen die Beteiligten? Ja? Das ist nicht so klar. Diese 70-75%, die da häufig behauptet werden, da gab es verschiedene Versuche in der Wissenschaft, um rauszufinden, woher das überhaupt stammt. Ne? Also ich habe neulich mal geguckt, ja, Kienbaum, BCG, McKinsey, die ganzen großen Beratungen, die erklären dir, dass es diese Zahl gibt. Diese Zahl hat aber keinen Ursprung. So, insofern, das ist ein beliebtes Narrativ, um natürlich auch so ein bisschen Panik zu schüren, ne? Aber so die Dringlichkeit des Wandels voranzutreiben und den Leuten klar machen, hey, ihr müsst halt Leute einkaufen, die wissen das, aber die Grundlage davon ist gar nicht klar.
Wir sind natürlich da biased, weil wenn wir in ein Unternehmen reinkommen, wir sind ja mit der Transformation meistens beschäftigt oder häufig auch mit dem Turnaround, dann sind da tatsächlich sehr, sehr viele Change- oder Transformationsinitiativen einfach gescheitert. Das heißt, deswegen bin ich da nur anekdotisch unterwegs und nicht repräsentativ. Aber grundsätzlich hört man schon, dass es so eine Art, nicht Change-Fatigue, aber so Change Frustration gibt. Ja? Das heißt, es gibt ja schon eine gewisse Frustration mit den Transformationen und du merkst ja zu Recht an, dass es eigentlich relativ viele gesicherte Erkenntnisse gibt. Keine Rezepte, aber Erkenntnisse, wie man eine Transformation erfolgreich gestalten kann. Und ich hatte, glaube ich, bei einem Artikel von dir ein Dreiklang aufgeschnappt. Hirn, Herz, Hand. Stimmt das?
Ja, das ist also im Prinzip... Wir können ja kurz definieren, was ist eine Transformation? Das ist das Erreichen eines Zielzustands. So, das ist eine Transformation. Das kann auch was Kleines sein. Ja, die Leute, früher hieß das Change. Change sind die Veränderungen im Rahmen eines Prozesses, der zur Transformation führt. Change Management ist hoffentlich die Struktur dahinter. Ja, was häufig fehlt, ist Change Leadership. Also, wenn gerade Unternehmensführungen so einen Wandel anstoßen, dann wird ganz oft in Verantwortlichkeiten gedacht, es werden Prozesse aufgesetzt, es werden Budgets freigeschaltet. Was häufig ein bisschen unterschätzt wird, ist die Führungskomponente dabei. Und da gibt's, ne, also wenn du dir Führung anguckst, dann hat die drei Komponenten: Beziehung, Sache und Veränderung. Und die Veränderung, da gibt's relativ wenig, was in der Praxis ankommt, obwohl da eigentlich schon sehr, sehr viele gesicherte Erkenntnisse zu existieren. Da würde ich mir wünschen, dass da so der Wissenschaftspraxistransfer ein bisschen besser funktioniert, weil das Potenzial davon halte ich für sehr hoch. Denn häufig ist es so, dass woran scheitern Veränderungsbemühungen Bemühungen häufig, wenn sie denn scheitern, dann ist das irgendwie, die Leute verstehen nicht so richtig, wo geht's eigentlich hin? Das ist die Vision. Warum machen wir das eigentlich? Das ist der Hintergrund. Warum fühlt sich das für mich doof an? Und da ist es ganz wichtig, das ist also Hirn, dass die Leute das verstehen, das ist der erste Schritt. Aber das Herz, wie fühlt sich das an? Das ist der zweite Schritt, ja. Und die Hand ist, was kann ich konkret dazu beitragen? Also was ist mein Job dabei? Und also eine gute Vision hat diese drei Ebenen. Und man weiß aber heute, das ist der sogenannte Blurry Vision Bias, dass irgendwie diese Vision meistens relativ abstrakt ist. Und wenn sie konkreter wird, dann richtet sie sich viel zu stark nur an Business-Zielen aus, die, wir wollen so und so viel mehr Umsatz machen, wir wollen irgendwie dies oder das verändern. Wenn das aber bildhafter als das bisher häufig gemacht wird, funktioniert, dann verstehen die Leute das aber besser und schneller.
Aber wenn du das jetzt ein bisschen einsortieren würdest und würdest bewerten, scheitern die Transformationen dann oder Veränderungen in diesem Kontext eh an psychologischen oder an sachlogischen Themen?
Boah, naja, also da man nicht so genau bewerten kann, also wissenschaftlich unklar, das kann dir keiner sagen, aber sehr häufig nach meiner Praxiserfahrung tatsächlich am emotionalen Widerstand. Und das kann man auch ganz gut erklären. Also was man weiß, ja, also wenn, und das wirst du auch kennen, wenn man eine Veränderung durchführen möchte, dann stößt man immer auf Widerstand. Und das liegt einfach daran, wenn die Leute 40 Stunden die Woche arbeiten, dann suppt sozusagen die Arbeit ins Selbstbild der Leute, ja, in die soziale Identität, das, wie die Leute sich selber sehen. Und wenn du was veränderst, ist das erstmal ein Angriff auf die soziale Identität. Du kannst empirisch nachzeichnen, sogar dann, wenn die Leute von der Veränderung profitieren, zeigen sie trotzdem Widerstand. Und selbst dann, wenn die Leute...
Bitte? Ja. Ist ein Paradoxon, ja, in genau. Dem Kontext. Ja.
Und selbst dann, wenn die Leute für die eigene Organisation nur das Beste wollen, selbst dann zeigen sie Widerstand. Und das liegt daran, das verstehen ganz viele Geschäftsführungen nicht, und das liegt einfach daran, dass dieser Angriff auf die soziale Identität, ja, war das jetzt schlecht oder doof oder schlimm, was wir früher gemacht haben, das überschreibt. Und da gibt's aber Möglichkeiten, wie man das durch relativ einfache Maßnahmen überwinden kann, wie man das besser moderieren kann und wie man auch so einen Change-Prozess besser begleiten kann. Ich gebe dir ein Beispiel. Ja, es gibt einen ganz tollen Artikel, der heißt Visions of Change as Visions of Continuity. Da würde einerseits experimentell getestet und andererseits im Feld getestet, wie das funktionieren kann. Ne? Also Simon Sinek sagt ja, start with why, und du musst das große why da aufmalen und warum die Zukunft dann rosig wird und so. Das stimmt auch, aber nur bis zum gewissen Maß. Dieses Visions of Continuity heißt auch, die Leute müssen verstehen, ja, wo das herkommt. Nehmen wir jetzt meinetwegen, wir hatten gerade SAP-Einführung, wenn wir es ein bisschen genereller machen, sagen wir KI oder alles, was mit so technologischen, IT-bezogenen Veränderungen einhergeht. Wenn du es da schaffst, sozusagen die Linie aufzustellen, ja, was haben wir denn eigentlich in der Zukunft gemacht? Wir haben einen Wandel zum Beispiel mal begleitet, da sollte für einen Vertrieb eine Tablet-gestützte App eingeführt werden. Was die Unternehmensführung sich davon verspricht, ist völlig klar. Ja, also erstens, du hast einen standardisierten Sales-Prozess. Zweitens, du hast weniger Fehler im Beratungsprozess. Drittens, ja, du kannst besseres Cross-Selling machen. Ja, also was sich die Unternehmensführung verspricht, ja, das liegt auf der Hand. Wenn du jetzt aber einfach ungebremst den Leuten irgendwie das verkaufst, ja, dann hast du irgendwie schon mal die Hälfte deines Vertriebsteams, die sagen, ey Leute, was soll ich mit der scheiß App? Ja, ich habe das im Blut, ich mache das seit 20 Jahren. Ich brauche jetzt keine App, die mir erklärt, wie ich meinen Job mache. Und schon hast du irgendwie bei der Ankündigung die Hälfte der Leute verloren. Und was wir da gemacht haben ist, das war kurz vor der Pandemie, da kam dieser Artikel gerade raus und da haben wir das umgesetzt. Da gab es dann es war ein relativ großes Vertriebsteam, in einem großen Hotel wurde so eine Art Museum eingerichtet. Und in diesem Museum wurde so die Digitalisierungsgeschichte der Firma dargestellt, bevor irgendwie der CEO diese neue Technologie verkündet hat. Das heißt, also mein Lieblingsexponat war beispielsweise so die erste Festplatte. die ist mit dem Gabelstapler da reingefahren worden. Jetzt vergessen, ob das jetzt 5 Tonnen und 6 Megabyte waren oder 6 Tonnen und 5 Megabyte. Jedenfalls so ein riesengroßer Schrank in 50ern. So, das war dann da und da waren so alte Schwarz-Weiß-Fotos und so. Da gab es ein Exponat, das erste Handy. Das war damals so ein Iridium-satellitengestütztes Handy. Das wurde von zwei Leuten bewegt. Ja, eine Person hat irgendwie dieses Riesen-Handy mit einer 2,10 Meter Antenne. Die andere Person schleppt irgendwie diese kiloschwere Batterie dahinterher. So hattest du ganz viele einzelne technologische Exponate, die den Leuten klargemacht haben, dass jetzt einfach nicht so ein UFO aus einer anderen Galaxie irgendwie auf die Leute niederfällt, sondern dass diese Informations- und Kommunikationstechnologien sich die ganze Zeit verändert haben und die konnten zurückblicken und sehen, oh Mann, wir haben ja eigentlich, gehört das zu unserer DNA, dass wir irgendwie neue Technologien einführen und das ist jetzt nicht dieses Tablet ist jetzt nicht einfach was komplett Neues, sondern das gehört zu unserer DNA dazu und dann ist es viel einfacher für die Menschen, diese Veränderungen in ihre soziale Identität einzubauen und deswegen wird dieser Angriff als nicht so groß wahrgenommen. Das heißt, durch so eine relativ einfache Maßnahme schaffst du es, dass die Leute da erstmal nicht sitzen und sagen, ich will das nicht, sondern verstehen, oh Mann, komm mal, ich habe ja auch an ganz vielen Dingen da teilgenommen. Und wenn die dann durch das Museum gehen und am Ende liegt da so eine App, dann sagen die, alles klar, das ist jetzt der nächste Schritt in einer ganz natürlichen evolutionären Entwicklung.
Ralf, welche Rolle spielt dabei das Thema Narrativ? Man spricht ja davon, bei diesen identitätsprägenden Themen spielen die Narrative eine extrem große Rolle. Und das, was du gerade eben beschrieben hast, ist ja eigentlich nichts anderes als zu erzählen, DNA ist die Veränderung und gehört zu unserem Marken- und unternehmensbildenden Narrativ. Ja, und da schreibt man das Narrativ weiter.
Ja, total. Also Narrative sind der Kern. Ja, und auch da gibt's ganz schöne Empirie zu aus dem Academy of Management Journal 2017, glaube ich. Der Typ hieß Sonnenschein oder irgendwie so, ja, und das Sonnenschein dann ohne...
Der Name ist schon ja mal ein Narrativ, ja.
Genau, das ist ja, genau. Das, ich glaube, ehrlich gesagt, Sonnenschein, aber ohne C, Ami.
Okay.
Und er hat gesagt, so ein Narrativ muss irgendwie drei Elemente haben, ja, so ein progressives Element, zukunftsgerichtet, so ein regressives, vergangenheitsgerichtet und ein stabilitätsorientiertes, dass die Leute nicht die Befürchtung haben, dass ihnen gerade der Laden unterm Hintern zusammenbricht.
Ja.
Und, sorry.
Ja, macht es.
Parallel, also John Cotter, ja, das macht ja heute keiner mehr so richtig. Der hat aber diese 8 Schritte, die auf so einem dreistufigen Levine-Framework basieren. Ja, also du musst erst unfreezen und dann musst du moven und dann musst du refreezen und so. Da ist ja der erste Schritt, den er immer betont hat, so a sense of urgency. Also ja. Dieser, also Burning Platform, du kannst es nennen, wie du willst, ja. Und das hat ja auch Gründe, warum das so formuliert wird. Ne? Du hast Kahneman und Tversky haben diesen Framing-Effekt nachgewiesen. Das heißt, wenn Leute erwarten, eine Verlusterwartung haben, dann reagieren sie risikofreudiger. Und wenn sie eine Gewinnerwartung haben, dann reagieren sie risikovermeidender. Und wenn du halt die Zukunft zu rosig malst, ja, dann triggerst du halt so Risikovermeidung, was aber natürlich heißt, dass die Leute dann sich im Stuhl irgendwie bequemer einrichten. So, insofern ist diese Burning Platform, diese wahrgenommene Bedrohung schon wichtig. Wir wissen aber heute auch, und dieser Forschungsstream, der heißt Threat Rigidity, wenn du das übertreibst, dann steuerst du dadurch auch überhöhte Resistenz wieder. Das heißt, das ist so eine umgekehrt U-förmige Beziehung. Du musst dir sehr genau überlegen, wie rosig male ich die Zukunft, wie steuere ich die Bedrohung ein. Wenn ich das übertreibe, diese Burning Platform, dann kommt es auch wieder zum Gegenteil. Das heißt, da ist ein gewisses Fingerspitzengefühl von Geschäftsführung total wichtig. Und all das steuert sozusagen das Herz an, die emotionale Komponente.
Vielleicht nur, um das aufzugreifen, weil ja. Diese Burning-Plattform, das ist, wir kennen das hier auch, dass die Menschen sich tendenziell dann verändern, wenn der Schmerz von heute so hoch sein wird, dass man auch den potenziellen Schmerz von morgen hinnimmt. So kann man das ja formulieren. Ja. Und was wir feststellen, dass vor allem in erfolgreichen Organisationen, die jedoch unvermeidbar sich verändern müssen, ist verdammt schwierig, ist, diesen Sense of Urgency zu erzeugen. Was gibt's da für Instrumente oder Empfehlungen? Wie schafft man das?
Ich glaube, intellektuell ist kein Problem. Du musst ja eine Einstellungsveränderung erreichen. Und eine Einstellungsveränderung, die erreichst du dann, wenn Hirn und Herz sozusagen zusammengehen. Das ist so der entscheidende Punkt und das wird gerne übersehen. Und dieses Herz erreichst du zum Beispiel, also du hast Narrativ genannt, du kannst es auch über Metaphern machen. Wir begleiten gerade eine Transformation, wo von einer Vertriebsorganisation, die Dienstleistungen verkauft und Produkte auch, die früher sehr zentral gesteuert wurde und jetzt mehr Verantwortung in die Betriebe geben will. Und das Narrativ lautet, wir sind die Zentrale, ja, die ist der Hafen. Und die einzelnen Betriebe, das sind die Schiffe. Und die Leute, die vor Ort die Entscheidung treffen, das sind die Kapitäninnen und Kapitäne. Das ist das sogenannte Kapitänsmodell. Und wenn die Fragen haben, dann können die in den Hafen gehen oder in die Werft. Ja, und da kann man auch reparieren und die haben auch irgendwie überlegenes Werkzeug und da kann man ganz viele Sachen machen. Und wenn es mal länger dauert, dann kann man auch mal ins Trockendock gehen. So parallel brauchst du dann Entscheidungsrichtlinien. Ja, was heißt denn das eigentlich, jetzt, wenn wir jetzt mehr Autonomie in die Betriebe geben wollen? Das ist dann die sogenannte Fahrrinne, ja, dass die dann nicht stecken bleiben und so. Das heißt also, wenn du so eine, das ist jetzt so, da wird an der nautischen Metapher, wird dann halt so das klar gemacht und so raffen die Leute das einfach besser. Das sind im Prinzip, im Kern sind es Charisma-Taktiken, ne? Aber die Leute verstehen es halt schneller, die behalten es länger und sie nehmen es leichter auf.
Aber ich glaube, das, was du zu Recht anmerkst, diese Hirnorientierung und Herzorientierung, beides muss im Einklang miteinander sein, weil man doch beobachtet, die Tendenz geht entweder zu sehr datenlastiger Transparenz, was auch extrem wichtig ist, ohne dabei die Emotionen der Menschen zu vernachlässigen. Ich glaube, das kommt ja auch von Professor Haidt. Ich zitiere immer wieder seine Metapher. Das stell dir vor, du hast einen Elefanten, der von einem Reiter gelenkt wird. Und Reiter ist der Verstand und Elefant ist dein Unterbewusstsein. Und die werden von unterschiedlichen Dingen getriggert. Der Verstand ist rational, Elefant ist emotional, aber Elefant wiegt 10-mal so viel oder 100-mal so viel wie der Reiter. Deswegen kann er den nicht einfach so schieben, wo in die Richtung, die er möchte. Ja.
Genau. Da sind die Heath-Brüder und das Buch heißt ja. Switch, als meine absoluten Lieblingsbücher. Genau. Das sind auch tolle Forschende. Da ist noch das dritte Element dabei.
System, ne? Weg, ja.
Das ist der Weg, genau. Du musst einen Weg durch den Dschungel haben. Und das ist im Prinzip die Vision. Wo sollst du eigentlich hingehen? Ne? Das ist schon auch wichtig. Genau, finde ich super. Das ist genau. Und deswegen merken sich die Leute das. Das Buch ist toll. Das dekliniert ja sozusagen, ich glaube, der Untertitel, wie heißt es noch? Switch, How to Change When Change is Difficult oder so, ne?
Veränderungen wagen und dadurch gewinnen. Das ist für die Leute, die das gerne anschauen.
Ja, perfekt. Sehr gut.
Und die referenzieren tatsächlich an den Professor Haidt aus New York, der dieses Modell mitentwickelt hat. Und die sagen, das ist super spannend. Und ich fand das auch für mich sehr, sehr gut zu erklären, warum wir häufig so Erkenntnisriesen und Umsetzungszwerge sind. Ja?
Sehr schön.
In ja. der Darstellung. Mhm. Aber kommen wir kurz zurück zu diesem Sense of Urgency, was viele dazu vielleicht verleitet sind, zu sehr Burning-Plattform zu zeichnen. Zum Beispiel bei Klimawandel und Klimakrise hat man ja erlebt, dass viele versucht haben, das anders zu framen und haben gesagt, also Klimakatastrophe und das bewusst so an die Spitze getrieben, dass es irgendwann ein Widerstand entstanden ist. Das merkt man ja auch, dass das ist auch immer ein Spannungsfeld und dann geht es ums Balancieren, ja.
Exakt. Das war das, was ich mit dieser U-förmigen Kurve und dieser Threat Rigidity meinte, ne? Absolut.
Genau.
100% an Bord. Super.
So, und das finde ich auch sehr, sehr gut, dass wir zum Thema Narrative gesprochen haben. Und du hast ja mal Legacy erwähnt. Und du hast das auch nicht als neutralen Begriff bezeichnet, sondern dass es immer kontextabhängig kann positiv sein, kann aber auch negativ sein. Könntest du das auch mit aufgreifen? Weil das der Professor Simon sagte mal bei uns im Podcast, dass Erfolg der Vergangenheit sehr, sehr häufig ist das größte Hindernis für den Erfolg der Zukunft ist. Ja.
Klar, Also so ein tödliches Narrativ ist dann, du willst neue Produkte entwickeln und die Leute sagen dir, aber wieso? Wie viel Prozent unseres Umsatzes machen denn die neuen Produkte? Oder weißt du, naja, weil diese alten Produkte, die laufen da irgendwann aus und wenn wir nicht rechtzeitig, ja, das ist im Prinzip ist das Oberthema, diese, da gibt es ganz viele Namen für, ne? Organisationale Ambidextrie, Management von Paradoxien, Umgang mit Dilemmata, Balance Management, das hat viele Namen. Was ich da total super finde, so zum Verständnis, das Modell ist relativ abstrakt. Ich arbeite da aber sehr gerne mit. Das ist so das Modell offener und geschlossener Organisationen. Und da kann man das ganz gut dran verstehen. Und zwar, geht zurück auf einen totalen Klassiker, ja, Karl Popper. Karl Popper nach dem Zweiten Weltkrieg, Österreich musste auswandern und so, und hat gesagt, offene Gesellschaften, das ist der Weg und sein zweibändiges Monumentalwerk, ja, die offene Gesellschaft und ihre Feinde, beschreibt, warum offene Gesellschaften auf Dauer erfolgreicher sind. Und dann gingen irgendwann so ein paar Leute aus der BWL und haben gesagt, ja, aber warte mal. Und du kannst es ja heute auch an der Politik sehen, ja, also wenn offene Gesellschaften tatsächlich so überlegen wären, dann würde es das chinesische Modell ja gar nicht geben. Unter anderem, ja. Ich meine, wir haben ja gerade so einen konservativen Backlash. Und wenn du dir, wenn wir mal Jahre des Bestehens nehmen, dann ist wahrscheinlich die katholische Kirche die erfolgreichste Organisation dieses Planeten. Und wenn du dir überlegst, wie groß die Offenheit in den Strukturen der katholischen Kirche ist, dann stellst du relativ schnell fest, die ist überschaubar. Was wir ganz oft spüren in Organisationen, das sind die sogenannten negativen Sekundäreffekte geschlossener Muster. Das bedeutet, wenn du sagst, my way or highway, oder wenn du sagst, never touch a running system, never change a winning team, dann etablierst du im Modell von Popper auf der erkenntnistheoretischen Ebene eine Wahrheit. Ändere nichts. Wenn du nichts änderst, werden wir erfolgreich sein. So, und da sieht man ja relativ schnell, naja, das hat so seine Grenzen. Oder Hierarchien sind wichtig. Eliten sind toll. Das hat gewisse Vorzüge. Ja, natürlich ist eine Hierarchie dazu da, dass du schneller Entscheidungen treffen kannst. Dass es leichte Orientierung gibt. Aber, ja, es gibt ja Grund, warum viele Leute sagen, oh, lass mal da vielleicht irgendwie so geteilte Führung machen und lass mal überlegen, ob wir wirklich so viele Hierarchieebenen denken. Das sind, wo die Leute diesen Schmerz fühlen. Du hast natürlich auch ein viel größeres Alignment, ja. Wenn du irgendwie klar hierarchisch durchkaskadierst, dann wissen die Leute sofort, die fragen irgendwie Georgi, der gibt mir eine Antwort und dann laufe ich dahin. Danke. Muss ich nicht selber mitdenken. Und diese offenen Muster, und die brauchen wir in Deutschland natürlich verstärkt, und deswegen ist dieses Narrativ so stark, wenn du wie Deutschland über Innovation und Qualität konkurrierst, dann musst du Leute haben, die mitdenken. Wenn du da zu stark erläuterst, never touch a running system, kriegst du halt weniger Leute, die mitdenken. Aber diese offenen Systeme, und das wird in ganz vielen Change-Narrativen, gerade auch irgendwie the bossless organization und so, übersehen, diese offenen Dinge, die haben Nachteile. Das ist dann, du hast mehr Konflikte, du hast mehr Orientierungslosigkeit, du verlierst dich in irgendwelchen Themen, die unwichtig sind. Die Leute, die Leute beginnen sich die Augen auszukratzen. Zu wenig
Priorisierung. Genau. So. Das ist Transaktionskosten. Das ist ja alles, wo sehr viel diskutiert wird, gibt es auch Transaktionskosten. Darf man ja auch nicht vergessen. Ja.
Und deswegen, ne, und da gab es auch ganz schöne Untersuchungen. Du hast zum Beispiel in der japanischen Wirtschaft, es gibt, also Popper hat damals drei Ebenen definiert, ne, so die anthropologische Ebene, die soziale Ebene und die erkenntnistheoretische. Und in Japan beispielsweise, da balancieren die zwischen den einzelnen Dimensionen viel stärker. Ja, du hast erkenntnistheoretisch, können die Leute irgendwie ausfreaken, wie sie wollen, aber du hast auf der sozialen Dimension totale Homogenisierung dafür. Ja, so. In eher westlichen Industrienationen hast du dann irgendwie innerhalb der Dimensionen viel mehr Balancen. Und das kann man messen. Wir selber arbeiten zum Beispiel mit dem, in Bezug auf Führung, mit dem 5C-Modell. Das bedeutet, du hast einerseits so, sagen wir, stabilitätsorientierte Dimensionen, ja, Wettbewerb zum Beispiel, Competition, das erste C. Ja, also wenn du am Markt nicht erfolgreich bist, dann wenn du dein Zeug nicht verbimmelst, dann hast du halt keine Chance, bist du tot. Das ist eher extern orientiert. Dann hast du das intern orientierte Control. Also es gibt nur mal Gesetze. Wenn du nicht willst, dass deine Vertriebsmannschaft wegen Korruptionsvorwürfen irgendwie im Knast landet, ja, dann hast du da schon so ein paar Dinge. Und wenn du nicht möchtest, dass so der Krankenwagen bei dir vor der Tür steht, irgendwie an deinem Werk, naja, du musst halt schon, Arbeitsschutz ist halt irgendwie, ne, du musst schon drauf achten. Und das ist sozusagen die alte Welt. Die brauchst du. Du musst Competition-Orientierung haben. Ich meine ja für den Profifußball, ja. Wenn du einem Trainer sagst, das brauchen wir nicht so stark, der sagt, naja, wenn ich dreimal verliere, werde ich gefeuert. Du hast aber dann sozusagen...
Und macht auch keinen Spaß, ja, wenn du immer als Mannschaft verlierst. Das geht ja gar nicht um die Führungskraft. Ich glaube, auch viele Menschen wollen einen erfolgreichen, in Anführungszeichen, weil Erfolg ist für jeden anders. Aber eigentlich will man ein Teil eines erfolgreichen Teams sein, ja.
Absolut, absolut. Dann hast du sozusagen diesen Bereich, nennen wir das mal New Work. Und das beißt sich ein bisschen. Ne? Das sind die flexibilitätsorientierten Rollen. Einerseits Kollaboration. Je komplexer die Welt wird, desto mehr Leute musst du, du musst irgendwie dafür sorgen, dass so Abteilungs- und Silo-Denken zurückgefahren wird. Und du kannst natürlich Competition steuern über so Dinge wie Performance Management und gibt ja eine ganze Latte, wie du Competition fördern kannst. Das Problem ist, je stärker du insbesondere, ihr habt das ja abgeschafft, aus Gründen, die ich total nachvollziehen kann, ihr macht das mega, ich finde das super. Es gibt aber ein paar Gründe, warum man es dennoch machen könnte, auch wenn ich es auch nicht machen würde, weil all das natürlich irgendwie den Blick verengt und du gehst dann halt nicht zu den Kolleginnen und Kollegen, die da vielleicht irgendwie mehr drüber wissen könnten. Du gehst nicht aus deiner Rolle raus und hilfst anderen for the greater good und so. Und das ist dieser Kollaborationsgedanke, ja. Dazu gehört dann auch psychologische Sicherheit. Du gibst vielleicht mal auch einen Ratschlag und hast dann halt keine Angst, dass dir einer den Kopf abhaut, weil da ein Fehler drin sein könnte. Und dann gibt es den Bereich...
Ralf, vielleicht nur ein Hinweis, damit wir das auch klarstellen, weil du zu Recht anmerkst. Wenn du jetzt Performance Management im klassischen konservativen Sinne abschaffst, befreit das dich nicht von deiner Aufsichtspflicht und der Führungsverantwortung. Dann ist das vielleicht nicht, alle zwei Stunden führst du ein Feedback-Gespräch, sondern du führst dann begleitend eine Feedback-Schleife und irgendwann stellst du fest, passt es oder passt es nicht? Ja, weil es heißt ja nicht, dass der Mensch schlecht ist, aber es kann sein, dass er zum System nicht passt und da muss man irgendwann die Konsequenzen ziehen. Ja,
ja, da gibt es eine sehr schöne und das ist eine kulturelle Frage. Ja, das ist weniger eine Systemfrage auch, aber ne, also da gibt es eine sehr schöne Veranschaulichung von Julian Birkinshaw. Er hat gesagt, naja, du brauchst zwei Dinge. Du brauchst Performance Management und Social Support. Wenn du nur Performance Management hast, ohne soziale Unterstützung, hast du einen Burnout-Kontext. Wenn du nur soziale Unterstützung hast, ohne Performance Management, hast du, er nennt das Country Club Kontext.
Komfort.
So, in der Hängematte ist es schön, aber halt nicht lange. Du brauchst halt eine gelungene Balance aus einerseits sozialer Unterstützung und andererseits irgendwie auch einem Leistungsgedanken und erst dann kriegst du ein High Performance Team. Das ist so. Und du hast ja eingangs gesagt, gibt's ja Kochrezepte, naja, diese Visions of Continuity und so, bei Visionen gibt's die, bei Charisma gibt's die, in diesem Bereich gibt's die aber nicht, weil, ne, also es gibt so viele situative Variablen, die das beeinflussen, dass da schon jede Firma, du kannst es messen, du kannst gucken, du kannst auch analysieren. Heute macht man das häufig KI-basiert durch Befragungen, wenn das interessiert, können wir später darüber reden, dass du irgendwie rausfindest, wo stehen wir gerade, wo wollen wir hin, ja, und dann hast du sozusagen den Transformationsweg, der zurückzulegen ist, schon aufgezeichnet.
Mhm. Aber, ich höre ja sehr, sehr häufig, dass bei sehr vielen Transformationen folgende Phrase kommt, wir müssen Mindset verändern. Kommt dir das bekannt vor?
Das kommt mir bekannt vor. Und ich finde einerseits, das stimmt und andererseits, es stimmt nicht. Und was häufig halt berichtet wird, das ist so ein Zerrbild, ja, dass du sagst, wir wollen jetzt, wir wollen nicht mehr an den Menschen rumdoktern, wir wollen die Systeme verändern. Aber du musst natürlich beides machen. Also ja, wenn wir über Sozialidentität reden, ja, die Visions of Continuity, ist das jetzt irgendwie herumdoktern am Mindset oder hilft man den Leuten einfach irgendwie, das besser zu verstehen und für sich zu verpacken? Das ist ja, also, das ist ja kein, also, meinetwegen kann man es als Mindset-Veränderung auffassen. Aber im Prinzip ist es ja nur, dass man den Change, der notwendig ist, sinnvoll begleitet.
Die Beobachtung ist von mir, dass du bei solchen Aussagen wie Mindset-Änderung meistens an den Menschen appellierst. Deswegen erfolgt das mit Appellen. Ja. Und ich habe eins gelernt, dass Kultur ist auch in gewisser Art und Weise ein Schatten des Systems oder der Organisation. Und wenn du Kultur veränderst, reicht es nicht nur, aus, wenn du mit Appellen führst, sondern es ist eine Vorbildfunktion, das ist Anpassung der Anreizsysteme, der Regeln im System. Das ist ja so sich bedingende Themen und es gibt ja die Aussage, du kannst mit der Menschenveränderung das Systemproblem nicht lösen.
Ja.
Würdest du dem zustimmen?
Ja, 100%. Im Prinzip, es gibt ja die Signaltheorie. Dafür gab es, glaube ich, 1980 oder so den Nobelpreis. Und die sagt im Prinzip, naja, also die Leute achten auf Signale. Und ein Signal muss teuer sein, dann kommt es an. Und das Ganze deckt sich auch mit der Wertediskussion. Also es gibt kommunizierte Werte und gelebte Werte. Und da, wo Werte kommuniziert werden, das kommt nicht so an. Das sind deine Appelle. Ja? Du kannst den Leuten 30 Mal sagen, denk doch mal an die anderen, wenn du dann irgendwie hart an Individualleistungen, deine Leistungen knüpfst, dann merken die Leute. Es gibt ja auch irgendwie den anderen Spruch, follow the money. Was heißt das? Also du musst gucken, die Leute können auf der Tonebene viel erzählen, aber die Signale, die Geld kosten, die teuer sind, das sind die Leute verstehen. Ein teures Signal, ja, das ist eines, wo die Leute sich dran orientieren. Und wenn dieses, was die Leute sagen und was die Leute tun, unterschiedlich wirken, naja, dann ist das, was teuer ist, das, was die Wahrnehmung treibt. Das heißt, du kannst den Leuten 30 Mal sagen, veränder dich mal. Wenn sie verstehen, dass intern die Systeme dagegen sind, dann funktioniert das nicht. Ich glaube, das korrespondiert zu dem, trifft das ungefähr das, was du meintest?
Ja. Ja, auch ich glaube, diese Signale, wenn sie wirklich einen Wert haben, dann spiegeln sie die Werte wieder, so würde ich das formulieren, weil vor allem auf LinkedIn siehst du unglaublich viele Statements, die eigentlich keinen Preis haben, per se, weil man immer moralisch auf der richtigen Seite ist, dann ist das ehrlich gesagt, wenn man dann aber einen Job kündigt, um einem eigenen moralischen Wert, ja, vielleicht ein Commitment zu zeigen, dann wird's schon dünner. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Und wir werden ja häufig gefragt, was heißt das? Also diese Interaktion, System, Verhalten, Kultur, Mensch. Und wir haben folgende Beobachtung gemacht. Bei den vielen Beratungshäusern gilt ja das Vorurteil der Ellenbogenmentalität. Und jetzt fragt man sich, wodurch kommt das denn? Und es gibt ja mehrere Faktoren, profitzentrierte Denke, ja, innere Konkurrenzkampf. Aber es gibt einen ganz interessanten Aspekt. Du hast ja meistens diese Up-or-Out-Mentalität, dass man auf eine Seite nach oben kommen muss, um weiterzukommen. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass man immer nur die Besten befördert. Das heißt, wenn du jetzt 3 sehr gute Leute hast, beförderst du nicht die 3 Leute, sondern immer denjenigen, der wirklich von diesen 3 heraussticht. Was bedeutet das in der Realität, dass jeder von diesen 3 Personen den anderen als einen Wettbewerber betrachtet?
Absolut.
Das heißt, das System zwingt dich in deinem Verhalten, dein Umfeld wettbewerbsorientiert zu betrachten. Bei uns ist es so, dass wenn wir 3 sehr gute Leute haben, werden 3 befördert. Das heißt, wenn sie einander helfen, im Projekt besser zu sein, beim Kunden besser zu sein, wird das nicht zum Nachteil der Beförderung sein. Dadurch haben wir das nicht. Und das ist ein Element, wo die Struktur auch unter anderem das Verhalten der Menschen anfeuert. Und du hast ja zu Recht angemerkt, in der Systemtheorie gibt's ja, sagen wir auch, in Anführungszeichen fanatische Auffassung, dass nur das System die Menschen beeinflusst. Da hast du das mit dem Empty Self Ansatz, dass er Leute vielleicht greifst du das auf und zeigst die Grenzen bei der Veränderung.
Absolut, absolut. Es gibt ja 1 Million Erkenntnisse, wie Menschen auch Organisationen prägen. Aber ich hatte gerade kam mir noch, das wird ja auch häufig gesagt, wenn eine Firma von sich behauptet, sie sei familiär, da sagen ja einige, da musst du rennen. Warum ist das so? Naja, häufig hast du dann eine Diskrepanz zwischen den kommunizierten Werten und dem, was dahinter steht. Und dieses, da musst du rennen, ich würde das nicht so pauschal sagen. Ich kenne ganz viele Firmen, die als Wert für sich formuliert haben, wir sind familiär, wo die Leute aber nicht rennen müssen. Wann musst du rennen, wenn die Leute sagen, wir sind familiär? Naja, wenn dieses Familiäre genutzt wird als indirekte Erpressung für niedrige Gehälter. Das ist so ein Klassiker. Die Leute sagen dir, wir sind ganz familiär, zahlen aber scheiße. Und dann sagt dir die Geschäftsführung, naja, wir sind ja so familiär, ne? Und das baut natürlich dann so. Also, du, wenn du nicht imstande bist, sozusagen dieses billige Signal, wir sind ganz familiär, in ein teures Signal, wir behandeln die Leute auch so, als wären sie sehr viel für uns wert, umzusetzen, imstande bist, dann entsteht Dissonanz. Ich sehe das auch häufig im Fußball. Du hast, also, wir begleiten ja so, ich würde sagen, so ein Drittel der Zeit hüpfe ich im Profisport rum. Und dann kommst du in so einen Verein und die sagen dir dann, ja, gerade im Nachwuchs, wir sind wie eine Familie, gehen wir miteinander um. Und dann guckst du, was ist denn eure Übernahmewahrscheinlichkeit von der U17 zu U19? Und die sagen dir dann, ja, wir müssen immer so 80-90% der Talente austauschen. Das heißt, was ist denn das für eine Familie? So, das ist so. Und du siehst dann alle Signale, die die senden an die Leute, die wirklich, ja, das sind dann alles genau keine familiären Signale. Da würde ich erstmal sagen, ey, reflektiert mal, was ihr tut. Reflektiert mal, wie ihr eigentlich sein wollt. Und dann könnt ihr euer Handeln an dem, was ihr eigentlich erreichen wollt, ausrichten. Und dafür gibt's auch tolle Beispiele. Und das sind dann, und wenn das Unternehmen aber unzureichend reflektieren, dann kommen halt Totalabstürze dabei raus.
Ralf, du hast ja jetzt Fußball genannt. Das ist, glaube ich, am meisten genutzte Metaphern. Ja, die kommen fast alle aus dem Fußball. Übertragung aus dem Spitzensport in die Führung. Wenn man jetzt ein paar Clubs mit herausgreift, man hat das Gefühl, dass auch dort sehr erfolgreiche Narrative existieren. Zum Beispiel Freiburg, ja, das ich als Freiburger oder als Münchner Fan Mia San Mia. Das ist ja auch in gewisser Art und Weise Narrative und da ist ja die Frage der Passung.
Ja,
so wichtig.
Deswegen meine ich, ne? Also es gibt ja zum Beispiel so dieses Servant Leadership. Und wenn das
Menschen
der Einzige,
muss man mögen.
Menschen muss man. Ja, genau, aber da gehört ja noch mehr zu. Ne? Du musst dich in die Dienst der Sache stellen und du musst irgendwie, da gibt's Greenleaf, hat so 10 Dinge, die damit zusammenhängen, formuliert. Und wenn du das aber mit Bayern München vergleichst, das ist ja das Gegenteil von Servant Leadership. Da wird mir ist an mir. Also breitbeiniger kann man ja kaum auftreten. Und das ist aber, also ein Wert ist ja nichts anderes als, was ist mir wichtig? Und erstmal sind allen Menschen alle Werte irgendwie, finde ich gut. Dann, wenn Werte kollidieren, dann zeigt sich ja, welcher Wert ist mir wirklich wichtiger. Und wenn du das vernünftig reflektierst und daran deine Organisation ausrichtest, dann wird das auch was. Du musst nicht Servant Leader sein, um weiterzukommen. Du kannst auch Bayern-München-Ansatz fahren. Ja, das geht beides.
Ralf, vielleicht nur kurz zu Bayern-München in dem Kontext. Wie Kompanie das verkörpert, das ist ja ein exzellentes Ausbalancieren der Interessen von allen Beteiligten, oder?
Ja. Ich kannte ihn vorher nur als Spieler. Ich habe ihn nie erlebt. Wir waren jetzt gerade ein ganzes Wochenende bei Manchester City. Da war er ja auch lange Spieler und ich.
Schüler von Guardiola.
Genau. Wir sind da auch bald wieder. Ich bin mal gespannt. Da deuten sich ja größere Veränderungen an. Ich war aber überrascht, wie gut alles, was man nach außen hin mitbekommt und alles, was ich höre, ist, dass er das nach innen genauso lebt, wie er es sagt. Es gibt ja einen Grund, warum die Leute ihm so vertrauen. Ja, Vertrauen ist die Basis. Ja, es kommt aus, wie kompetent ist die Person, wie wohlwollend tritt sie mir gegenüber und wie sehr ist sie integer, heißt also, sie tut das, was sie sagt. So. Und bei Kompanie merke ich, dass das im starken Einklang ist. Und dazu ist er natürlich überragend charismatisch. Und das ist dieses fünfte C, was ich vielleicht noch irgendwie hätte ergänzen sollen gerade. Ne? Also du hast irgendwie Competition, Creativity, Collaboration, Control und Charisma, das irgendwie das Ganze treibt. Genau. Ja, absolut.
Ja. Ja, und das ist auch insofern sehr, sehr spannend, weil Bayern und vielleicht auch Freiburg, beide Vereine zurzeit diese 5C sehr, sehr gut verkörpern, auf unterschiedliche Art und Weisen. Ja, und wir haben, glaube ich, in unserem ersten Gespräch schon darüber gesprochen, dass Charisma an sich zwar genetisch determiniert ist, aber du kannst das sehr, sehr viel lernen und sich wirklich verbessern. Kannst du vielleicht ein paar Tipps geben, wie man grundsätzlich charismatischer wirkt?
Naja, ganz kurz, ne? Nur in 2 Minuten. Also es gibt so einen Dreiklang, ne? Also der Teil, den man ändern kann, das ist Deliver, Frame und Substance. Am einfachsten kann man ändern Frame und Substance. Das heißt, du überlegst dir, was ist mir wichtig, wo will ich eigentlich hin, was sind meine Ziele. Und wenn du das klar hast, dann überlegst du dir, wie kann ich das transportieren. Nimm meinetwegen Jürgen Klopp. Ja, der wollte irgendwie eine gewisse Bodenständigkeit in den Club bringen, nachdem da irgendwie José Mourinho war. Und der hat eine rhetorische Figur genommen, einen sogenannten Kontrast. Den hat er humorig aufgeladen, das ist Deliver, um damit seine Werte, Bodenständigkeit rüberzubringen. Und er sagte, I'm not the special one. Und jetzt kommt der Kontrast, I'm the normal one. So. Und seine weiteren Werte, wie er zu spielen gedenkt, hat er mit einer Metapher aufgeladen. Und das war, wir spielen Heavy Metal Football. Ne? So.
Ist auch ein Narrativ in gewisser Art und Weise, oder?
Absolut, absolut. Und wie gesagt, wir waren gerade bei Man City, ne? Wahrscheinlich wird sich Pep Guardiola eher ein Beiner packen, als zu sagen, wir spielen Heavy-Metal-Football. Der würde sagen, wir sind ein Symphonieorchester, weil da andere Werte hinterhängen. Und das ist eigentlich relativ egal, welche Werte das sind. Ja, wichtig ist, dass die auch tatsächlich gelebt werden. Was ich zum Beispiel, du hast Freiburg erwähnt, was ich ganz toll fand, war Real Sociedad in San Sebastian. Die sind da seit Jahren, die nehmen nur baskische Menschen. Die haben irgendwie 1500 Kinder pro Jahrgang. Und da muss irgendwann mal aus dieser kleinen Stichprobe, ja, kommt der Champions League-Kader raus. Das heißt, die können nicht 80% rausschmeißen oder so. Und die haben ganz viele ihre Werte sehr klar. Und die transportieren die durch, die deklinieren die durch alles, was da läuft. Zum Beispiel, wie wählt eine Mannschaft den Mannschaftskapitän aus? Da fragen die alle Kids in einer Mannschaft, bewerte mal die Leute in deinem Team, wie sehr leben sie die Werte? Und das macht das Coaching-Team auch. Und dann werden diese Auswertungen zusammengelegt und dann wird geguckt, wer, unabhängig von der Leistung, wer verkörpert eigentlich das, was wir wollen, am besten. Und das sind dann die Kapitäne. Und so kriegst du natürlich dann relativ schnell hin, naja, da kann man sich nach ausrichten, das kann man verstehen. Und von solchen Maßnahmen haben die halt irgendwie, keine Ahnung, 500? Und wenn du das vernünftig machst, dann kriegst du halt ein Umfeld, in dem du halt Top-Leistung abrufen kannst. Und so ähnlich ist das ja auch in der Wirtschaft. Du musst dir überlegen, was ist uns wichtig und wie kann ich das den Leuten rüberbringen. Natürlich musst du das auch über Tonspur machen, aber die Leute müssen auch verstehen, ja, das auf der Tonspur ist eine Sache, aber follow the money, es muss auch sich in harten Geschäftsentscheidungen, und zwar dann, wenn es um was geht, niederschlagen.
Mit jedem Abo wächst unser Podcast und Top-Gäste sagen noch schneller zu. Abonnieren Sie unseren Kanal, aktivieren Sie die Glocke und wir liefern die besten Köpfe. Versprochen.
Ralf, das, glaube ich, flankiert extrem gut das Thema. Und wenn wir zu Change Leadership zurückkommen, dann beobachten wir aktuell, dass unter höhere Unsicherheit, eine gewisse Sehnsucht nach stärkere Führung und an eine härtere Hand sogar, kann man sagen, entsteht. Ja, wie siehst du das? Ich meine, wir kommen ja unter anderem aus dem Krisenmanagement. Ja? Und da ist es am Anfang im sogenannten Firefighting-Modus sehr sinnvoll, vielleicht direktiver zu führen. Es darf aber nicht zu lange sein, weil das unglaublich ermüdend ist für die Organisation auf einer Seite und auf der anderen Seite, irgendwann kannst du gar nicht zentralistisch in der komplexen Welt direktiv führen. Ja. Wie siehst du das evidenzbasiert?
100, also ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Hervorragend. Also in akuten Krisen helfen tatsächlich nur 2 Führungsstile. Das ist der autoritäre und der charismatische. Der Autoritäre ist leichter zu entwickeln, ja, und deshalb häufig eine sehr sinnvolle Wahl, aber er trägt halt nicht lange. Ja, der große Vorteil in einer verunsicherten Organisation, wenn du irgendwie autoritär Ziele vorgibst, ist, alle wissen, worum es geht, wo es hingeht und bei Fragen irgendwie kriegen sie sofort eine Antwort. So. Das Problem ist, irgendwann brennt sich das aus. Letztes Fußballbeispiel vielleicht, so ein Felix Magath. Den kannst du mal in einer akuten Krise kannst du den holen. Das ist der härteste Schleifer, den es gibt. Ich habe ganz oft, wenn ich hier Fußball-Workshops mache, dann frage ich immer, gibt's Magath-Opfer? Und die erzählen mir dann Magath-Stories, wie er die Leute autoritär terrorisiert. Und ich schreibe mir die dann auf und ich habe mittlerweile so ein ganzes Buch. Es ist so ein Nerd-Hobby. Aber es gibt auch einen Grund, wenn die Saison vorbei ist, verlassen ja irgendwie 20 von 25 Spielern den Verein. So, die rennen ja alle weg, schreiend.
Ja.
Ja. So. Ja. Und das ist natürlich.
Aber gegen Abstieg zu spielen, ist das vielleicht sinnvoll, aber nicht nachhaltig die Arbeit zu gestalten. Das, so kann man das vielleicht auch beschreiben, ja.
Exakt so ist das. Und das ist in der Wirtschaft nicht anders, ne? Also autoritäre Ansagen sind dann sinnvoll, wenn es eine akute Krise gibt. Aber ich würde es nicht zu lange machen. Sinnvoller ist tatsächlich irgendwie die Leute sukzessive da stärker einzubinden. Ja, und also man sagt ja manchmal, Führung sollte ein Ziel vorgeben und die Wege zum, die Hindernisse auf dem Weg zum Ziel freiräumen. Ja, das ist der Job.
Ja. Es gibt ja diesen Unterschied zwischen transaktionale Führung und transformationale Führung. Und man darf die beide nicht verteufeln, weil die, ich habe jetzt von Professor Jenewein das so aufgefasst, es muss so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich transaktional sein und so viel wie möglich transformational sein. Ja? Das heißt, dass du das austarierst, weil das ist auch kontextabhängig. Ja,
ja, genau. Also im Prinzip ist ja transaktionale Führung ist ja extrinsisch motivierend. Und transformationale Führung, deswegen heißt die ja transformational, ist intrinsisch motivierend, das weckt den Spaß an der Sache. Und der Spaß an der Sache, ja, da wissen wir, naja, das ist halt, da sind wir halt viel besser unterwegs. Und der Spaß an der Sache, der speist sich halt aus drei Quellen. Ja, das erste ist Autonomie, also wie sehr kann ich selber entscheiden. Je mehr ich selber entscheiden kann, desto mehr Bock macht's. Das zweite ist Kompetenz. Je mehr Kompetenz erleben ich habe, ja, desto mehr Spaß macht mir was und desto mehr haue ich da rein. Und deswegen sind auch so Sätze wie, keine Ahnung, nicht gemeckert ist Lob genug oder so, das sind ja die toxischsten Sätze, die du dir vorstellen kannst, weil die ja genau das Gegenteil transportieren. Und das dritte ist Zugehörigkeit. Und in einem Laden, wo ich den Eindruck habe, ich weiß, worum es geht, ich identifiziere mich mit dem, was die machen, ich werde auch emotional angesprochen, da ist es natürlich viel, viel, viel cooler und deswegen ist diese so, ne? Parallel ist natürlich so, also Menschen zu motivieren ist viel schwieriger als Menschen zu demotivieren. Ja? Wenn ich dir 2 Minuten gebe, mach mal jemanden fertig, sodass der völlig demotiviert ist und nie wiederkommt, dann kriegen das alle Führungskräfte hin. Wenn ich dir aber sage, du hast 2 Minuten, um eine Person total anzuzünden für deine Idee, das ist deutlich schwieriger.
Ja, und der Professor Jenewein hat auch eine sehr schöne Metapher in dem Kontext genannt, der sagt, transaktionale Führung, das ist so wie ein Puppenspieler, der versucht, die Menschen sehr eng zu steuern und transformationale Führung ist Expeditionsleiter. Und das finde ich auch sehr schöne Bilder, um das zu beleuchten. Wir haben aber mit Professor Jenewein bei einem Punkt diskutiert, wo ich dein Befund zitiert hatte, er sprach davon, man sollte sich auch verletzlich zeigen, ja, auch unter Unsicherheit. Dann habe ich jetzt bei dir den irgendwo Artikel gelesen mit den Stanford-Forschung, die umgekehrt aufgezeigt haben, dass man vielleicht offen sein kann, aber trotzdem klar. Ja, wie würdest du das einschätzen, diese Botschaft, zeig dich verletzlich als Führungskraft?
Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also, das ist erstmal gut, wenn man es tut. Weil zeiglich verletzlich bedeutet ja, also das ist Vertrauen, Vertraue. Ja, Vertrauen ist definiert als das Zulassen von Verletzlichkeit. Und man weiß, wenn ich vertraue, dann vertrauen mir andere auch. Wenn ich misstraue, dann führt das zu Misstrauen. Das heißt also, erstmal ist das Zulassen von Verletzlichkeit gut. Aber es kostet dich Körner. Jedes Mal, wenn du eigene Verunsicherung zugibst, dann bröckelt so ein bisschen dein Status. Das ist ja der Grund, warum Menschen so ungerne eigene Verletzlichkeit zugeben. So die Pflege des Bildes, dass du irgendwie der Fels in der Brandung bist, du weißt immer genau, wo es hingeht, du machst keine Fehler. Die Pflege dieses Bildes, die dient ja einerseits dem Selbstschutz und andererseits gibt es da gewisse Vorteile. Sonst würden das ja auch nicht so viele Leute machen. Die gehen ja offenen Auges durch die Welt und sehen, naja, wenn ich jetzt zu viel Verletzlichkeit zulasse, dann gräbt das an meinem Sockel. Besonders gute Führungskräfte können auch natürlich nur deshalb so viel Verletzlichkeit zulassen, weil sie sonst einen geilen Job machen. Ja? Also wenn du wenig Fehler machst, dann ist es leichter, die Fehler zuzugeben und sonst brillierst. Insofern ist das so ein bisschen, ja, also das ist wieder so ein Kausalitätsproblem, glaube ich. Du siehst, hohes Zulassen von Verletzlichkeit, hoher Erfolg. Das bedeutet aber nicht, dass das Zulassen von Verletzlichkeit zum Erfolg führt. Es kann auch sein, dass dir der Erfolg erst ermöglicht, dass du dich verletzlich zeigen kannst. Ne? Das sind also, du siehst manchmal so Korrelationen, so ähnlich wie bei Empathie. Ne? Also natürlich arbeite ich lieber in einer Organisation, wo die Führungskraft sich verletzlich zeigt, als wenn ich irgendwie da jemanden habe, der mit dem Stein kuschelt. Und natürlich bin ich auch lieber in einer Organisation, wo die Leute sympathisch empathisch agieren, als in einer, wo sie irgendwie maximal meine Befindlichkeiten niederplanieren. Aber das sind zweischneidige Schwerter. Und auch bei der Empathie, ja, also besonders empathische Leute, die neigen dazu, strukturelle Risiken zu unterschätzen. Die neigen dazu, Fehlalarme zu geben. Die neigen dazu, also du kannst eine ganze Liste machen von Dingen, die empathische Personen falsch machen. Deswegen korreliert auch die Empathie gar nicht so hoch mit Erfolg.
Ja? In diesem Kontext braucht gute Führung sehr viel Nähe.
Ja, es gibt ja und nein. Es gibt so fünf Paradoxien der Führung, wo du eine vernünftige Balance für dich finden musst. Und eine ist Nähe und Distanz. Du musst da irgendwie für dich, ja, also wenn du zu nah dran bist, ist doof. Und wenn du zu weit weg bist, ist auch doof. Das ist aber so interpersonell unterschiedlich. Ja, ist so ähnlich wie, die Leute wollen selber entscheiden, aber du sollst schon die Richtung vorgeben. Oder ja, du sollst irgendwie Regeln für alle aufstellen, aber sollst trotzdem alle individuell behandeln. So, also so, das musst du für dich auflösen. Ja, also es gibt einige, die dann sagen, du musst völlig autonom handeln lassen, aber dann geht's halt irgendwie in die Hose. Und wenn, ne, also das sind Paradoxien. Da gibt's kein, du musst sowohl als auch machen. Entweder oder ist vorbei.
Und es gibt ja auch sehr, sehr viele Rufe nach mehr Frauen in Führungspositionen in der Krise. Sind die Frauen bessere Krisenmanager oder Managerinnen?
Nein. Das tatsächliche Verhalten von Männern und Frauen in Führungspositionen ist nicht unterschiedlich. Aber das Verhalten von Männern und Frauen wird unterschiedlich interpretiert. Da gibt es tolle Forschung zu. Von meiner Kollegin Fabiola Gerpold übrigens.
Ja, die war bei uns, hat sie auch darüber auch gesprochen.
Okay, aber ich alles finde, klar.
Nein, Ralf, ich würde es trotzdem das nochmal, weil man vergisst das auch und das ist wichtig, dass die Erwartungen zu Filtern führen. Ich habe über Frames gesprochen und wenn du in einem Frame unterwegs bist, dann nimmst du die Dinge unterschiedlich wahr, ja?
Okay, dann ganz kurz, same talk, different reaction heißt der Artikel. Sie haben sich in einem großen Unternehmen durften sie Videokameras aufstellen und alle Meetings filmen. Und parallel haben sie Verhalten kodiert der Leute. Die ersten 6 Wochen, glaube ich, haben sie weggeschmissen, damit sich die Leute erstmal an die Kameras gewöhnen. Und dann haben sie einerseits nach den Meetings gefragt, du, wie hatten diese Person geführt? Fragebögen. Und zwar agentisch, also sachbezogen, oder communal, also beziehungsbezogen. Und dann haben sie parallel Leute, die gar nicht wussten, worum es geht, Verhalten kodieren lassen. Und dabei zeigt sich dann, wenn du die Leute fragst, wer wie geführt hat, dann sagen dir die Leute, dass die Frauen viel beziehungsorientierter führen und die Männer viel sachorientierter. Wenn du aber das Verhalten kodierst, dann gibt's diesen Unterschied nicht. Also wenn du mich fragst, brauchen wir mehr Frauen in Führungspositionen, da würde ich sagen, das hat zwei Elemente. Das eine ist, es ist eigentlich in Anführungsstrichen egal, ob da Mann oder Frau sitzt, aber erstens gibt es eine gewisse ethische Verantwortung. Also wenn Frauen systematisch weniger Zugang zu Führungspositionen haben als Männer, ist es unfair. Und das Zweite ist, naja, der Pool an kompetenten Frauen muss ja größer sein, wenn die gleich gut führen und das Gleiche machen. Dann muss ja der Pool an qualifizierten Frauen viel größer sein als der qualifizierten Männer, wenn so viele Männer in Führungspositionen sind. Parallel gibt's halt so die sogenannte Token Position. Wenn du nur eine Frau im Vorstand hast, dann wird die abserviert. Das heißt, am besten ist es, direkt 2 Frauen in den Vorstand zu holen. Na, das gilt eigentlich für die meisten Diversitätskriterien. Sobald du erstmal 2 Leute da drin hast, ist das Thema gegessen. Hast du nur eine, dann gibt's wieder die Abqualifikation.
Ralf, ich habe jetzt, ich kann mich nicht erinnern, bei wem ich das gelesen hatte. Es gibt ja Forschung zur Neurodiversität. Ja, dass die Signaturen existieren, ja, wo auch jetzt hormongetriebene Unterschiede festzustellen sind. Und dass zum Beispiel bei Frauen, die ganz nach oben kommen, dass bei denen auch Testosteron ausgeprägter ist. Ja, wie bei den Leuten, die nicht so hoch. Und das ist dann so ähnlich wie bei Männern. Da gibt es auch einen Ausschlag nach oben. Hast du was davon gelesen oder gehört?
Ja, das Problem dabei ist, das könnte wieder so ein Korrelationsthema sein. Ne? Also wir mögen ja Menschen lieber, die uns ähnlich sind. Und wenn halt lauter Männer oben sitzen, dann nehmen die halt Frauen, die eher männlich agieren, ja, wahrscheinlicher auf. Und dann hast du noch so ein Sozialisationsthema. Ja, wenn du merkst, wie sich die Kerle da oben verhalten und es sinnvoll ist, rational sinnvoll, sich ähnlich zu verhalten, ja, dann, und so hast du dann so einen Selbstselektionsmechanismus. Ja, es ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, Neuro, ja, aber gut genug kenne ich das, um zu sagen, also du müsstest ja eigentlich einen kausalen Nachweis führen, ja, dass es eine Korrelation gibt, ist völlig klar, ja, ist logisch, so, die muss es geben, sonst wäre es komisch, dass aber sozusagen diese Führungsposition, die Emergenz von Führung aus diesen Unterschieden rührt, das habe ich noch nicht gesehen und das glaube ich ist auch, ich halte das eher für unwahrscheinlich.
Ja, du bist ja auch kein Freund von diesen Beraterstudien, Ralf, ja, weil die ja sehr, sehr häufig Korrelationen und Kausalitäten verwechseln. Ich muss jetzt aus eigener Erfahrung berichten, wir machen ja zurzeit oder führen eine Studie zurzeit mit Professor Oberholzegi aus Harvard. Und wir haben ja die erste Auswertung durchgeführt, jetzt wie wir so konnten, ja, der hat sich komplett zerschossen, weil er gesagt hat, zu viele Korrelationen, zu viel Beraterorientierung. Und ich freue mich, weil wir das jetzt tatsächlich etwas vielleicht Peer-Review-fähiges haben. Ja, aber er hat komplett umgeschmissen, 70% unserer Erkenntnisse, weil er gesagt hat, das ist einfach nicht richtig. Ja,
ja. Das finde ich auch wirklich super. Also ich deine Offenheit gegenüber Ideen und irgendwie, wie viele Leute du einlädst, oder, das finde ich sehr beeindruckend, tatsächlich. Herzlichen Glückwunsch. Ich lese das auch gerne, was du so treibst. Ich gucke mir nicht viele solcher Dinge an, aber ich höre das regelmäßig, wenn es ein Thema ist, das mich interessiert, irgendwie höre ich da auch rein. Ja.
Ja, ich freue mich auch, sowas auch zu erleben und mit solchen Menschen wie dir zu sprechen, weil man lernt bei jedem Gespräch wieder, auch für den Alltag und für meine persönliche jetzt sagen Transformationspraxis, extrem viel. Vielleicht noch ein paar grundsätzliche Themen, Ralf, die immer wieder genannt werden. Authentisch sein. Ja, du weißt ja, ich bin der große Fan von Sprenger und der sagt, man sollte nicht authentisch sein, man sollte authentisch wirken im Kontext der Rolle, die man hat. Wie würdest du das einschätzen?
Ja, ich sehe den Sprenger ja deutlich kritischer als du, aber...
Ich weiß, deswegen frage ich ja.
Da würde ich sagen, das unterschreibe ich zu 100%. Das ist halt ein Ideal, das ist einerseits nicht aufrechtzuerhalten, andererseits verändert man sich ja tatsächlich. Und was ist jetzt authentisch? Was ist die Baseline von Authentizität? Ja, wenn du jetzt irgendwie, darf ich jetzt nicht mehr überlegen, was ich sage, oder ist das dann unauthentisch? Also ich finde, Integrität ist wichtiger. Danach zu streben, das finde ich wichtig. Also du hast einen bestimmten Wertekanon, was ist mir wichtig und was nicht. Und du versuchst, dich daran zu orientieren, ja, so, und das über die Zeit zu schaffen. Das finde ich ist so ein Ideal. Aber authentisch sein, das ist so schwammig und so schwierig, das ist so eine Zwischenebene. Ich würde sagen, was ist ein Verhalten, das ich erreichen möchte? Wenn ich ein Wort gebe, dann möchte ich es einhalten. Das wird nicht immer möglich sein in Führungspositionen, dass alle, die mal irgendwie ein paar Jahre in einer Führungsposition waren, wissen, es wird Situationen geben, wo du wortbrüchig wirst. Aber wenn du danach strebst, sozusagen, dass es mir wichtig ist, integer zu sein, dann musst du diese Art von Interaktion limitieren. Und da gibt es Strategien für, so. Also, ich finde Integrität super, Authentizität ist da hinterher zu laufen, halte ich für unsinnig.
Ralf, was Thema Verbindlichkeit der eigenen Aussagen anbetrifft, ich fand das bei Adam Grant mit seinem Wissenschaftleransatz das so klasse, weil er sagt, wir irren uns nach oben. Ja, es kann durchaus sein, dass der Stand der Erkenntnis heute A ist, aber in 2, 10 in 20 Jahren ist das B und da muss so man einfach die Flexibilität zeigen, oder?
Ja, total. Also ich gebe dir ein Beispiel, transformationale Führung hattest du genannt. Das ist jetzt, würde ich sagen, seit 10 Jahren nicht mehr der Goldstandard. Ich habe das auch lange vermittelt. Es gibt bestimmte Gründe, warum. Also natürlich sind diese Komponenten immer noch wichtig, aber man misst sie heute ganz anders. Man bringt sie anders irgendwie Führungskräften bei. Du würdest irgendwie völlig anders agieren auf Basis der Erkenntnisse heute als früher. Habe ich auch irgendwie ein bisschen dran zu knacken gehabt, aber musste dann halt machen.
Wo werden andere Muster? Das ist jetzt für mich sehr interessant. Und was ist jetzt neue Goldstandard?
Naja, also es gab, glaube ich, 2014 oder so eine Zusammenfassung von Van Knittenberg und Sitkin, die hieß Back to the Drawing Board. Also was du jetzt mit transformationaler Führung, warum die krankt. Und die hat im Prinzip vier große Probleme. So, das erste ist, diese vier I der transformationalen Führung, die sind gar nicht sauber definiert. Das ist alles total schwammig.
Und so
das zweite ist, ja. Niemand kann dir genau erklären, wie diese vier Dinger jetzt tatsächlich zusammenfassen. Das dritte ist das Kausalitätsthema. Ja, also wenn du sagst, transformationale Führung ist irgendwie, wenn die Leute sich inspiriert fühlen, dann hat das ja nichts mit Führungshandeln zu tun, sondern das ist das Resultat von Führungshandeln. Ja, das ist ja nichts, was eine Führungskraft tut, sondern es ist irgendwie das Ergebnis. Und das Letzte ist, wenn du es steuern willst, dann musst du es ja irgendwie messen. Und die Messinstrumente, das ist so ein Klumpen. So, dieser MLQ, das wird am meisten genutzt irgendwie, wenn du eine Führungskraft messen willst, ja, dann kriegst du einen Klumpen raus. Und du kannst aber der Klumpen wird dann aufgeteilt in 4i und daran arbeitest du dann, obwohl das eigentlich gar kein Unterschied ist. Das ist eine Gemeinsamkeit beispielsweise auch zu Positive Leadership, dieses PERMA-Modell. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das wird kommerziell wahnsinnig ausgeschlachtet.
Ja, 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 habe ich gesehen, aber bis jetzt hatte ich irgendwie einen Abstand davon genommen, jemanden aus dem Feld einzuladen.
Ja, total, weil, also, wenn du die fragst, die haben auch selber Publikationen, wo diese fünf Buchstaben, die Korrelationsmatrix, das sind Korrelationen von Punkt 7, Punkt 8, die messen alle das Gleiche. Das ist so, also du, was du damit misst und machst, ist, du kriegst raus, wie dufte finde ich irgendwie so meine Führungskraft. Aber wenn du dann irgendwie so tust, als wenn diese fünf Buchstaben einzelne Dinger wären und daran dann arbeitest, dann ist das faktisch falsch. Also die Richtung, in die transformationale Führung geht, ist natürlich auch heute noch sinnvoll, aber wenn du es steuern willst, dann musst du es professioneller messen, du musst viel klarer machen, was ist das Handeln und was ist das Outcome. Ethische Führung, da weiß man heute, welche Verhaltensweisen dazu dienen, dass du als ethisch wahrgenommen wirst. Charisma, was muss man tun, damit man als charismatisch wahrgenommen wird? Vision, was sind Kennzeichen, ganz hart verhaltensbasiert, einer erfolgreichen Vision? Intellektuelle Stimulierung, was tue ich? Augenhöhe, was sind die Verhaltensweisen? Nehmen wir Augenhöhe. Ja, Gemeinsamkeiten herstellen ist zum Beispiel wichtig. Kannst du überlegen, wie stelle ich jetzt Gemeinsamkeiten her? Ich kenne eine Führungskraft, ja, die hat sich das folgendermaßen überlegt. Ich komme ja aus NRW, im Sauerland, da stehen die Leute tierisch auf Schützenfeste. Und diese Führungskraft nimmt sich jedes Jahr beim Schützenfest 3 Tage frei. Der hat nichts mit Schützenfesten zu tun. Er sagt aber, und ich meine, der führt irgendwie vierstellig, ich stehe am Tresen, das ganze Schützenfest.
Und teile Bier aus, ja.
So, und wer immer mit mir Bier trinken will, herzlich willkommen. Und dann bin ich 2 Tage sternhagelvoll, den 3. Tag nehme ich, um meinen Rausch auszuschlafen. Das hat sich aber so bewährt, das hat die Schwelle, mich anzusprechen, so gesenkt im normalen Leben. Das war super. Und das sind also ich will jetzt nicht sagen, geht alle saufen. Ja, da müssen halt Führungskräfte ihren eigenen Weg finden.
Aber das Gegenteil dazu, offene Tür für die Mitarbeitenden zu haben, so kann man das formulieren, ja.
Genau, das ist so ein Satz, da werde ich hellhörig. Ich weiß nicht, ob ich da was zugeschrieben habe, aber wenn mir eine Führungskraft sagt...
Ja, hast du.
Ah, okay.
Hast du.
Ne, meine Tür ist immer offen. Das ist immer einer der Punkte, wo ich misstrauisch werde. Weil das ist im Prinzip ja eine Verlagerung der Aktivität von mir als Führungskraft auf, ich erlege den Geführten auf, mich zu kontaktieren. Ich lege also die Höhe nicht niedriger, sondern höher. Eine Führungskraft muss auf die Höhe zugehen. Das ist Tür offen. Ja.
Ja. Und ich weiß nicht, wie der Professor heißt, aber der hat ja geschrieben, dass die größte Herausforderung der modernen Führung ist, dass je höher man in die Hierarchie aufsteigt, desto dicker ist die Isolationsblase auf seine Ebene. Und die einzige, jetzt aus seiner Perspektive, die einzige Möglichkeit, diese Blase durchzubrechen, ist, auf die Menschen zuzugehen und Fragen zu stellen.
Total. Das ist ja das.
Würdest du das
total
unterscheiden?
Gibt es einen ganz tollen Artikel, Zidel Neely, Harvard-Professorin, How Global Leaders Gain Influence. Also die hat sich angeguckt, was sind das eigentlich für Verhaltensweisen. Wieder was ganz Konkretes. Einer bei mir aus der Region, der führt ein Produktionsunternehmen. Sind mittlerweile zu groß, hat er damals gemacht, 200 Leute. Jeden Tag, die erste Schicht beginnt um 6, er kommt immer so um 7:30, 8 ins Büro und nimmt dann die Post mit und geht dann durch die Produktionshalle und verteilt die Post. Und so kommt er halt mit den Leuten ins Gespräch. Er weiß dann auch, wer kriegt seltener Briefe. Das hängt ja, ist ja funktionsabhängig so ein bisschen. Da bleibt er dann länger stehen. Er nimmt sich jeden Tag eine Dreiviertelstunde Zeit, um seine Runde zu machen. So, und da muss man sich so Routinen, Rituale, Ideen entwickeln, denn je größer eine Firma wird, desto größer wird die Lehmschicht. Das finde ich sehr schön. Das, ja. Wenn du da rausfindest, wer das gesagt hat, würde mich interessieren. Finde ich toll.
Doch, doch, ich sag dir das. Ich habe das zitiert in einer Präsentation von mir. Also ist aus den USA jemand und ich schicke das zu. Du hast ja selbst erwähnt, dass die transformationale Führung ein Goldstandard war. Gibt es jetzt aktuell einen neuen Goldstandard in der Forschung?
Ja, also das, was also der größte Durchbruch
von
war
der Bezeichnung.
Mhm. Charismatisch-visionäre Führung. Und das, was so, das ist ja der Teil, also diese 4i der transformationalen Führung ist Vision und Charisma. Da weiß man heute viel, viel, viel besser, wie das geht als früher. Das ist die eine Hälfte und das andere ist intellektuelle Stimulierung und individualisierte Wertschätzung. Auch da hat man eine ganze Menge gelernt. Das hat jetzt nicht mehr so eine fancy Verpackung. Und wenn eine Firma sagt, wir machen transformationale Führung und nimmt dann die moderneren Ideen, die viel leichter umsetzbar sind und leichter kommunizierbar sind, dann ist das auch in Ordnung, ja, weil die meisten Leute kennen ja noch transformationale Führung.
Ich habe jetzt auch irgendwo in der Forschung gelesen, dass viele die Kommunikation sehr, sehr stark betonen, also die Kommunikationsdichte und Kommunikationsfrequenz und Qualität, aber die Konsequenz unterschätzen im Rahmen einer Veränderung. Dass man einfach, dass die Menschen weniger an der Kommunikation die Orientierung vornehmen, sondern an den Konsequenzen, die in einer Organisation zu spüren sind.
Ja. Kannst du das? Würde ich unterschreiben. Das ist so ein bisschen einerseits wieder Signaltheorie, andererseits, also ich nutze gerne irgendwie das geflügelte Wort der verdaulichen Transparenz. Führungskräfte verfallen nach meiner Erfahrung, das hat, ist jetzt ausnahmsweise mal nicht von Evidenz gedeckt, in Veränderungssituationen entweder irgendwie in so eine bisschen, ne, wir sagen den Leuten das später und lass das erstmal so machen, ne, entscheiden, oder sie legen alles offen. Die Leute wollen aber gar nicht irgendwie alles offen haben, sondern sie wollen das in Häppchen haben, die verdaulich sind. Also du musst nicht alles sagen, was da gerade läuft, sondern du musst es so aufbereiten, dass die Leute es gut mitbekommen. Und das funktioniert wunderbar. Du musst es auch einordnen für die Leute. Und da sind wir wieder bei Narrativen.
Ne? Ja, absolut. Ja, ich habe jetzt mit Professor Geramanis zu Thema Psychodynamik gesprochen in den Gruppen. Das ist, ja, glaube ich, so ein Zwischending zwischen dieser Systemtheorie und Menschen, absoluten Menschenzentrierung, ja, weil das versucht, beides irgendwie zu verheiraten. Hast du damit Berührungspunkte gehabt,
Ralf? Ja, also das ist kein Bereich, in dem ich selber aktiv bin. Das ist aber einer der Bereiche, wo ich aktiv Leuten folge, deren Meinung ich nicht unbedingt teile. Du kriegst halt in dieser Psychodynamik, da kriegst du halt keine Evidenz rein, weil dieser Individualfokus so groß ist. Ja, und die gucken dann, was ist irgendwie deine innerste Geschichte und so. Das ist relativ weit weg von dem, was ich so mache. Aber im Prinzip, das, was ich mache, ist ja eine Mittelwertwissenschaft. Das heißt, was ich dir sagen kann, ist, wenn du dies tust, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kommt das andere raus. So, und das heißt ja nicht, dass in deinem Fall das auch so ist, sondern ich kann dir Wahrscheinlichkeiten einschätzen.
Tendenzaussagen.
So.
Tendenzaussagen.
Was die aber sagen ist, ja, das ist irgendwie, ne, wir gucken so ein bisschen in die Tiefe und so. Und die haben ganz viele Weisheiten, die ich total spannend finde und wo ich gerne mitlese und lerne. Ne, also zum Beispiel einer, den ich gut finde, der macht Systemtheorie und Psychodynamik, ist Klaus Eidenschink.
Ein Lieblingsgast von mir. Ja.
Okay, da würde ich ganz viel von dem, was der sagt, auf keinen Fall unterschreiben. Aber ich lese jedes Mal gerne, was der sagt. Und ja, und davon zu lernen, das finde ich irgendwie, alles andere wäre fahrlässig. Dann gibt es einen anderen, ja, der treibt mich tatsächlich auf die Palme. Ja, sorry.
Ich weiß, wer das ist, aber sag mir, wer wäre das, der sich auf die Palme treibt?
Gianpietro Pietregilieri. Okay. INSEAD. Nie gehört. Ist ein Leadership-Prof von INSEAD, der kommt wahnsinnig stark aus der psychodynamischen Ecke. Wir haben auch bei uns in der Firma, haben wir einen, der kommt total stark aus der Psychodynamik und arbeitet an einem managerialen Traumata und so. Mir ist das zu esoterisch. Aber wenn du einen Coach suchst, dann und sozusagen sehr stark, wenn du so ein sehr stark gefühliges Tierchen bist, dann ist es ein mega Coach. So, ich lerne und ich finde das spannend, aber es ist sehr weit weg von dem, was ich mache. Du musst ja auch immer irgendwie die Leute, die dann anfragen, da musst du ja auch eine Passung geben. Ich finde es wichtig, sich damit zu befassen. Es ist aber nicht das, was ich jetzt irgendwie als erstes tun würde.
Ralf, diese Personaldiagnostik, das ist hier auch immer noch, glaube ich, sehr geläufig. Ich habe ja eins gelernt, dass in dem Moment, wo du die Menschen kategorisierst in den Schubladen, dass es brandgefährlich ist. Ich mag ja dieses Big Five-Modell, was in der Wissenschaft, glaube ich, sehr, sehr stark stabil ist, sagen wir, auch über Kulturen hinweg. Aber wie siehst du diese Assessments? Wie erfolgreich sind die?
Also ein gutes Assessment gibt dir eine gute Vorhersage. Ja, also das wird meistens ein bisschen übertrieben, aber das skaliert natürlich mit Größe. Wenn du eine Organisation hast mit 10.000 Leuten und du führst irgendwie ein systematisches Assessment ein, dann bist du auf Sicht halt erfolgreicher. So einfach ist das. Und
echt? Ist das so?
Ja, klar.
Gibt es da Unterschiede? Woran erkennt man, dass ein Assessment ein gutes Assessment ist?
Naja, es gibt bestimmte, früher nannte sich das multimodales Interview. Ja, du hast verschiedene Elemente, die du zusammenbringst zu einem Assessment. Und da gab es jetzt vor 2 oder 3 Jahren so eine Aktualisierung. Hunter Schmidt, das sind Leute, die bringen alle 10, 15 Jahre mal so Meta-Analysen raus. Was brauchen Führungskräfte und was korreliert mit Erfolg? Und dann hast du zusätzlich sogenannte inkrementelle Validitäten. Also wenn ich jetzt dieses Instrument, meinetwegen Intelligenztest oder ein Situational Judgment Test oder ein Behavioral Description Interview oder so, wenn ich das damit kombiniere, dann habe ich so und so viel Erkenntniszuwachs. Das ist die sogenannte inkrementelle Validität. Und daraus kannst du schon relativ gut dann dir überlegen. Und vor 2, 3 Jahren gab es die letzte Aktualisierung von Sackett und seinen Kolleginnen und Kollegen. Und im Prinzip steht da drin, wenn du eine Führungskraft auswählen willst, machst du es so. Was ich toll finde vielleicht für die Leute aus der Praxis. So ein situatives Führungsinterview, wo du also Leuten Situationen vorgibst und fragst, wie würdest du dich verhalten, ist vor ein paar Jahren, ich glaube vor 2 Jahren, mit Riesenaufwand in Leadership Quarterly publiziert worden. Und im Prinzip werden dir da frei Haus Situationen geliefert, mit Begründungen auf den 3 Ebenen der Führung, nämlich Sache, Beziehung und Veränderung. Du kriegst da sehr genau mit, okay, du gibst eine Situation vor, was sagt die Führungskraft, die angehende, die das gerne werden will, und dann kannst du das bepunkten und dann kriegst du ein Punkteschema raus, und dieses Punkteschema ist sehr, sehr valide als Prädiktor geeignet, um Führungserfolg später vorherzusagen. Und wenn du solche vernünftigen Auswahlinstrumente zusammenfügst, dann sagst du halt immer noch nicht 100% des Erfolgs später vorher, aber 50. Aber 40 bis 50.
Ja, das ist, wie siehst du das Thema Noten und Top-Unis? Das heißt, wir müssen gestehen, wir haben, glaube ich, über 7.000 Bewerbungen. Mhm. Ja, das heißt, wir brauchen 30 Leute in etwa im Jahr, stellen wir ein.
Herzlichen Glückwunsch.
Das heißt, wir müssen uns schon im ersten Schritt gewisse Orientierungspunkte vornehmen, um eine Präselektion zu ermöglichen. Und das ist sehr gute Noten und sehr gute Unis helfen da schon, jetzt aus unserer Perspektive, eine Präselektion vorzunehmen. Wenn du jetzt bei LinkedIn immer wieder anschaust, da gibt's immer nur einen Shitstorm, wenn man nur erwähnt, dass Noten auch ein guter Prädiktor sein könnten, an einer guten Uni zu Top 5% des Jahrganges zu gehören. Wie siehst du das? Was gibt's da Forschungsergebnisse dazu?
Ja, eine ganze Menge. Also natürlich hat das eine Vorhersagekraft. Also alles andere wäre ja komisch. Die lernen ja da eine bestimmte Sache. Und wenn sie da irgendwie besser beurteilt werden von Leuten, die seit Jahren begleiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die hinter ihrem Beruf irgendwie erfolgreicher sind, größer. Da gibt es natürlich noch 1 Million andere Sachen, die da reinspielen. Als einziges Bewertungskriterium wäre ich da vorsichtig.
Ja klar, aber Präselektion. Deswegen habe ich ja bei so vielen Bewerbungen ist das einfach essentiell für uns, um das handhaben zu können. Ja.
Du hast natürlich ein Problem, was da mitschwingt. Und da holst du dir einen Bias rein, wenn du darüber vorselektierst. Ne? Also irgendein Tod stirbst du immer. Ne? Aber sozialer Aufstieg. Also Leute, die aus einfachen sozialen Verhältnissen kommen, haben viel weniger Chancen, an so eine Top-Uni zu kommen. Da, ne, wenn die Eltern nicht wissen, dass es das gibt und wenn die dich nicht pushen können und wenn die das Ding nicht bezahlen können, dann selektierst du sozusagen Bildungsaufsteigerinnen und Aufsteiger systematisch raus. Und die haben aber sehr häufig viel mehr Wurf. Ja, also mehr Biss, Grit, wie auch immer du es nennen willst. Mhm. Das heißt, wenn du Hunger vorselektierst über Noten, dann fallen die tendenziell durchs Raster. So, aber also sinnvoll ist das mit Sicherheit. Ich würde mir an deiner Stelle dann vielleicht noch überlegen, wie können wir diesen Bildungsaufstieg, wie können wir den messbar machen? Da gibt's, das kann ich dir gleich mal rausholen. Da habe ich jetzt dummerweise den Namen vergessen. Candidate Select, glaube ich, heißen die. Da gibt's einen sehr, sehr coolen Geschäftsführer, der das wirklich datenbasiert macht. Und das hat mich beeindruckt. Habe ich mal auf einer Messe gesehen. Muss ich nochmal rausholen. Ja.
Spannend, Ralf. Aber jetzt, ich kann auch für uns, und wenn ich jetzt unsere Partnerschaft anschaue, vom sozialen Aufstieg, das heißt, das ist, ich weiß nicht, ob wir da eine überwiegende Anzahl der Menschen aus vermögenden Verhältnissen haben. Ich glaube, ich komme ja auch, wenn du jetzt meinen Bildungsweg anschaust, ich bin ja nicht mal in Deutschland geboren, das heißt, kam mit, 19 nach Deutschland.
Mit 19? Wow, okay.
Ja, 19. Doch, 19. Ich habe ja zuerst in Taschkent studiert. Ich habe ja ein zweites Studium erst in Freiburg durchgenommen. Und deswegen, wir haben ja sehr viele Leute, wo man der erste, quasi das erste Studium in der Familie abgeschlossen hat. Ja, das ist von der Seite, ich weiß gar nicht, das ist, wir haben ja irgendwann mal kommuniziert über dieses Thema. Ich fand das so spannend, dass die Kultur der Familie und Bildungsweg nicht nur von Vermögensverhältnissen abhängt, sondern von der Einstellung zur Bildung. Und deswegen, wenn man die asiatischen Kinder betrachtet, so, da gibt's ja eine Riesenforschung mit vietnamesischen Kindern. Bei den Vietnamesen ist die Bildung, egal wie schlecht es den Eltern geht, die investieren alles, damit deren Kindern besser geht. Und der Weg dahin ist immer die Bildung, ja. Und das finde ich so spannend, dass die Vietnamesen in Deutschland sowohl die türkischen Kinder outperformen, wie auch die Deutschen aus den ähnlichen Vermögensverhältnissen. Und das finde ich eine tolle Botschaft, wie wichtig es ist, dass wir den Eltern erklären, dass der Erfolg in der Bildung der Kinder liegt. Ja?
Total. Aber ne, wir hatten ja drüber gesprochen, irgendwie soll man am Mindset rumdoktern. Ne? Das ist doch schön. Also das Mindset irgendwie bahnt schon eine ganze Menge. Das ist ich bin befreundet mit einer Bildungsforscherin. Also der beste Prädiktor in westeuropäischen Industrienationen für den Bildungserfolg der Kinder ist die Anzahl der Bücher der Eltern.
Perfekt.
Und zwar kannst du das, wenn die mehr als 100 Bücher zu Hause stehen haben, dann ist es irgendwie völlig egal, dann ist das nicht schlecht.
Ja. Super, super Botschaft. Du hast ja in einem deiner Beiträge zuletzt sehr, sehr kritisch die Empfehlung Follow Your Passion aufgegriffen. Und es gab ja, glaube Galloway, der hat gesagt, meistens kommt diese Botschaft von irgendwelchen Stahlmagnaten, die dann mit 60 diese Empfehlung mit abgeben. Wie siehst du das? Weil das für viele junge Menschen ein Thema aktuell ist.
Ja, ja, also natürlich soll man machen, worauf man Bock hat. Aber im Prinzip wird da ja der Spaß an der Sache ökonomisiert. Ne? Und du vertiefst dadurch auch Gräben. Also du beförderst eine Gig-Economy. Also wie gesagt, ich hüpfe so ein Drittel im Sport rum und ich sehe ganz viele Trainerinnen und Trainer im Leistungsfußball, die halt Follow Your Passion machen, die dann für 520 Euro 50 Stunden arbeiten und mit Mitte 30 dann auf der Straße stehen und sagen, ja, toll, jetzt bin ich ganz toll irgendwie hier, aber ich habe keine Zukunft. Das ist ein Problem, ne? Oder irgendwie, die dann irgendwie Creator werden wollen oder sowas, ne? Also es ist nichts Anrüchiges dabei, auch materialistische Ziele zu verfolgen und die im Hinterkopf zu haben. Je mehr wir dieses Follow Your Passion Prinzip in den Vordergrund stellen, desto mehr fördern wir irgendwie so eine Art von Selbstausbeutung, die kurzfristig sinnvoll ist, aber langfristig schlecht.
Sehr schön. Und Ralf, wir haben jetzt über die Wissenschaftler-Methode gesprochen, dass man sich nach oben irrt. Wenn du die letzten 15 Jahre deine Forschungsarbeit betrachtest, welche Überraschungen waren für dich in der wissenschaftlichen Erkenntnissen sichtbar, wo du vor 15 Jahren was ganz anderes über die Führung gedacht hast, wie du da jetzt weißt, dass das zu heutigem Zeitpunkt anders ausfällt?
Gut, Charisma, Haken dran, das hatten wir schon. Ich würde eher sagen, Erkenntnisprozesse. Die BWL ist noch nicht so weit, die Psychologie schon. Eine Korrelation ist keine Kausalität, das lernen alle. Aber eigentlich in der Wirtschaft bist du nie, nie an Korrelationen interessiert, sondern du bist ausschließlich an Kausalität interessiert, wenn ich A machen soll, B rauskommen. Und ich hatte da so einen totalen Aha-Moment. Wir haben einen Artikel eingereicht und der wurde uns dann links und rechts um die Ohren gehauen. Wir haben gesagt, schöne Idee, schöne Theorie, habt ihr auch brav gemacht, so wie man das früher gemacht hat, aber Desk Reject. Endogenität. Und ich musste wirklich dann Endogenität nachschlagen, weil ich das Wort nicht kannte und habe dann erfahren, aha, das hat mit Kausalität zu tun. Und da haben wir uns weitergebildet, alle im Team, weil das war schon ein harter Einschlag. Haben die Person, die uns abgelehnt hat, das war damals John Antonakis, führender Leadership-Forscher, damals Editor-in-Chief Leadership Quarterly, den haben wir eingeladen. Und mit dem haben wir 3 Workshops gemacht und der hat uns wahnsinnig gefordert und uns irgendwie den Kopf gewaschen. Und seitdem haben wir unsere komplette Forschung geändert. Wir haben unsere komplette Art zu denken geändert. Es gab nicht umsonst, glaube ich, 2023 den Wirtschaftsnobelpreis für quasi-experimentelle Methoden. Das wird auch irgendwann Standard in der Wirtschaft werden. Das ist noch gar nicht angekommen. Die ganze BWL-Forschung ist noch gar nicht da angekommen. In der Praxis ist das noch gar nicht angekommen. Das ist eine neue Art zu denken. Wer da reinhören will, vielleicht Judea Pearl ist so einer der KI-Päpste dieses Planeten. Der hat The Book of Why. Und der nennt im Untertitel das nicht umsonst The New Science of Cause and Effect. Und das würde ich sagen, also neben dem Charisma-Ding kann man lernen, kann man entwickeln, ist ganz geil. Würde ich sagen, ist das irgendwie die zentrale Erkenntnis, die meine Arbeit, die Forschung, die Art, wie auch in unserem Team irgendwie gedacht wird, ganz fundamental umgeschmissen wird. Völlig anders als früher. Wenn ich heute auf das gucke, was ich früher gemacht habe, schäme ich mich ein Stück weit.
Ja, aber wir sind alle Wissenschaftler, auf jeden Fall viele von uns, ja, von der Seite, du musst dich auch weiterentwickeln. Ralf, gibt es einen Mythos in der Wirtschaft und in der Führung, wo du sagst, das nervt dich so dermaßen, weil das immer wieder behauptet wird, einfach nur Schwachsinn?
Nur Schwachsinn gibt es eigentlich ganz selten, denn an den meisten Erzählungen ist ja was dran. Das ist ja das, also große Erzählungen sind ja deshalb so attraktiv, weil sie meistens so ein Körnchen Wahrheit haben und das dann so clever darstellen, meistens durch so Strohmann-Argumente, dass daraus dann irgendwie erstmal was Großes wird. Das heißt also, es gibt nicht den einen Mythos, weil an jedem Mythos ist irgendwie so ein Körnchen dran. Das heißt also, reiner Schwachsinn, würde ich sagen, ist mir noch nie begegnet so richtig. Es gibt aber 1 Million Sachen, wo ich sage, naja, das wird halt irgendwie instrumentalisiert dargestellt, um sein eigenes Produkt besser zu verkaufen. Und da würde ich sagen, naja, das macht jede Firma auch.
Das kann ich nachvollziehen, ja. Aber das heißt, du hast ja den Begriff Integrität genannt. Und wir arbeiten ja mit Professor Oberholzegi in diesem Thema Strategieentwicklung, weil wir auch mit seinem Strategieansatz uns sehr, sehr wohl fühlen. Und er sagt, Profit follows value. Ja, und wenn du das wirklich für dich verinnerlichst, deswegen wollen wir auch keine variable individuelle Vergütungen haben, die an Umsätzen hängen, weil das kontrakariert diese Botschaft. Dann folgst du eigentlich im ersten Schritt normalerweise verständlich deinem eigenen Einkommen und das ist, widerspricht dem Slogan. Ralf, dann vielleicht eine persönliche Frage, die vielleicht ein bisschen anspruchsvoller ist. Wir haben ja sehr viel über Narrative gesprochen. Und wenn du dir vorstellst, dass du mit deinem Leben ein Buch schreibst, Kapitel für Kapitel, ja, Tag für Tag, wie würdest du dein Buch des Lebens betiteln?
Ich hätte jetzt fast gesagt Irrungen und Wirrungen, ne? Also was ganz häufig ist, wenn man so zurückblickt, dann hat man ja schon den Eindruck, ich glaube aber eigentlich ist es, also worauf ich echt Bock habe, und das ist auch der Grund, warum ich nicht nur in einer Beratung arbeite, also ökonomisch gesehen ist es totaler Wahnsinn, so viel Zeit in die Wirtschaft zu stecken. Aber ich habe wahnsinnig Bock darauf, mit Menschen zu arbeiten und sie zu entwickeln. So, ich finde es, also wir haben immer noch irgendwie, wir machen 2-mal im Jahr Teampartys. Und da sind
auch
mittlerweile
alle von euch.
Ja, 2 Generationen kommen da jetzt heute mittlerweile. Also die Altersspanne würde ich sagen ist 50 Jahre, ja. Und das macht total Spaß. Und ich würde sagen Irrungen und Wirrungen mit tollen Menschen. So, wenn das hinterher dann auch noch weiter so geht, dann wäre das cool.
Das ist doch schön. Ralf, gab es zuletzt ein Buch, das dich wirklich beeindruckt hat?
Ja, ich bin ehrlich gesagt, bin ich weitgehend davon ab, zusammenhängende Fachbücher zu lesen.
Also wenn muss wir über kein Fachbuch reden. Sein. Es kann ein Fantasy-Buch sein oder ein Roman oder ein Gedicht. Das ist etwas, was dich bewegt hat und dich geprägt hat in deinem Leben, muss nicht jetzt in den letzten 12 Monaten sein.
Also ich lese und höre tatsächlich meistens, das darf man wahrscheinlich gar nicht so laut sagen, aber übelste Trivialliteratur. Weil ich bin irgendwie beruflich gezwungen, jeden Tag irgendwie 5 Dinger zu lesen. Ich sehe immer bei meiner Frau, ich unterhalte mich viel über die Bücher, die meine Frau liest. Die sind nämlich richtig cool. Aber ich habe ehrlicherweise, habe ich irgendwie nach so Tagen meistens irgendwie nur noch kognitive Kapazität für klassische Heldenreise. Das liebe ich.
Ja.
Das mache ich schon immer so.
Welche Bücher, das heißt, ich kann da auch jetzt mich outen. Ich bin ein Riesenfan von Fantasy.
Ja.
Ja, bewusst Fantasy, weil ich keine Thriller lesen möchte, die belasten nur. Und die sind so realitätsnah, dass das einem immer Beigeschmack hinterlässt. Aber Fantasy, die sind so weit weg von der Realität, dass man sie da gut auflösen kann. Ja.
Du, ich höre gerade die Cosmere-Saga von Brandon Sanderson und bin jetzt, glaube ich, in Stunde 95.
Ich höre auch den mit Mistborn, ja.
Ah, ja, kennst wie lustig.
Hält alle Zeiten.
Da habe ich von gehört, das steht auf meiner Liste.
Kann ich empfehlen.
Was ich toll fand, war auch Harry Dresden. Die dunkle Fälle des Harry Dresden. Das fand ich auch toll.
Das auch cool. Aber also, das ist ja faszinierend. Ich bin bei der Stunde, glaube ich, 101. Ja,
von der Seite. Alles klar.
Ralf, und dann eine Frage zu den besten Ratschlägen deines Lebens. Follow Your Passion war jetzt nicht der beste Ratschlag deines Lebens. Gibt es einen anderen vielleicht, den du vielleicht auch der Jugend von heute geben würdest?
Ich glaube, halte ich an freundliche Leute. Gucke, wer ist dir wohlgesonnen? Und versuche irgendwie, das, was die anderen Leute gewähren, auch zurückzugeben. Guck aufs große Ganze. Das ist, glaube ich, irgendwie echt eine gute Idee. Ne? Und Lebenswege wirken manchmal so ein bisschen straight, aber die sind meistens Zufall, ist meine Erfahrung. Also, ne, dass du da jetzt gelandet bist, wo du gelandet bist, war jetzt ja irgendwie, das war ja kein Selbstläufer.
Ralf, und ich bin ein großer Fan der Serendipität. Da haben wir mit Professor Busch darüber gesprochen.
Auch ein netter.
Das ist super. Und ich finde es einfach faszinierend zu wissen. Und was mich immer beruhigt, wir leben ja das Leben vorwärts. Verstehen tun wir häufig das Leben aber erst rückwärts. Meistens mit emotionalem Abstand von 3 bis 5 Jahren vielleicht.
Genau, genau. Und ich finde diese Experimente da zu dieser Serendipität auch so cool. Ne? Du siehst irgendwie 2 Leute, je nachdem wie die drauf sind. Der eine findet das Geldstück und der andere nicht. Und dann attribuieren die das ganz unterschiedlich. Macht eure Augen auf. Ich finde, also das ist ein toller Ratschlag. Also den hätte ich jetzt von dir geklaut. Nehme ich gerne.
Super, danke dir. Und dann die abschließende Frage, Ralf. Ja, was ist für dich der Sinn des Lebens?
Oh Gott, ich glaube, den gibt's ehrlich gesagt gar nicht. Aber wir müssen gucken, dass wir irgendwie auf uns aufpassen. Damit's, wenn es allen gut geht, geht's auch einigen gut, glaube ich. Das ist eine ganz schlaue Idee.
Ja, das ist eigentlich etwas Ethisches, ja, vom Leben her. Und ich bin ein Riesenfreund davon, viel zu geben, weil ohne etwas dafür zu erwarten, weil dann wirst du nicht enttäuscht und gleichzeitig folgst du dem Konzept der Reziprozität als Bindeglied der sozialen Gesellschaften. Da kann man kaum verlieren. Ja.
Das hast du aber schön gesagt. Ja, super.
Ja, ich danke dir herzlichst für ein wunderbares Gespräch. Das ist höchstwahrscheinlich die 150. Folge unseres Podcast-Formats.
Wow,
ja, Wahnsinn. Wer hätte es gedacht vor 4 Jahren? Aber ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Das hat wieder so viel Freude gemacht. Ich danke dir.
Vielen Dank. Das war toll. Dankeschön.
Musik.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.